da wären wir bei dieser Akzeptanz, die du auch gesagt hast, natürlich im Maße des Möglichen was dagegen tun und eat the rich und alles, aber ne, es ist halt gegeben.
Ja, genauso wie Patriarchat real ist und dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und aus meiner Erfahrung heraus zum Beispiel die allermeisten Familien leider keine faire Elternschaft leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche ist mal wieder eine Gästin bei mir und ich freue mich so, so sehr. Hanna, magst du dich einmal vorstellen?
Hi, ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin Hanna Blankenberg. Ich bin Psychologin, systemische Beraterin, Coach für Trauma und neurosystemische Integration. Und ich lebe mit Mann und Kind und Hund in der Nähe von Frankfurt am Main. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich so mache, also ich würde immer sagen, ich helfe Menschen dabei, ihren eigenen Seelenkrempel aufzuräumen, um die nicht so schönen Dinge nicht an die nächste Generation weiterzugeben.
Also was ganz, ganz Wichtiges, folgt ihr unbedingt auf Instagram. Ich packe alle wichtigen Links zu Hanna in die Shownotes, damit du den direkten Draht zu ihr hast, weil ja, das solltest du dir einfach nicht entgehen lassen. Und ich sage jetzt auch mal ganz klar, egal ob du Kind, Hund oder nichts von beidem hast, weil du hast mit Sicherheit Sozialpartner in deinem Leben, du hast soziale Kontakte in deinem Leben, du hast ein Umfeld um dich herum und es ist wirklich so, so wichtig, dass man seinen Shit nicht weitergibt, ja, und da ist wirklich ganz egal, wer im Umfeld ist, alle freuen sich darüber, wenn man da ein bisschen aufräumt und es ist auch für einen selbst so, so toll einfach. Und ja, ich liebe deinen Content, ich folge dir schon gefühlt Ewigkeiten und es ist natürlich so, so passend, weil gerade die bedürfnisorientierte Hunde- und Kinderbubble sich doch extrem gleicht, ne, gerade auch aktuell so dieser Schritt in das Balanced Training, was genauso gerade im Kinderbereich wieder zu sehen ist, ne? Die Rückschritte zu einfachen und schnellen Lösungen. Ja, was funktioniert doch? Und dann hat man ein funktionierendes Kind und funktionierenden Hund. Und gerade bei Kindern, die ja doch irgendwann gerne mal selbstständig durch ihr Leben kommen sollen und bitte nach Möglichkeit ohne psychische Schäden, haben wir dann ja durch diese Erziehung entsprechende Probleme, die, denke ich, gerade so unsere Generation auch ganz arg am eigenen Leib spürt, würde ich mal sagen. Und deshalb eine ganz, ganz, ganz wichtige und tolle Arbeit. Und ja, du machst mit deinem Content da echt unfassbare Sachen. Hast auch ganz viele 0-Euro-Produkte. Also ich stelle auf jeden Fall mal ein paar Links von diesen Sachen zu Hanna in die Shownotes. Schau da unbedingt vorbei. Ja, du hast gesagt, du lebst mit Kind und Mann und Hund bedürfnisorientiert und bindungsorientiert auch. Wie kam es da dazu bei dir?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Hund bindungs- und bedürfnisorientiert lebe. Das war ja auch so ein bisschen, wir haben ja auf Instagram mal miteinander geschrieben und ich fand das so spannend, weil ich gerade was so Hund und Hundeerziehung angeht, definitiv auch noch nicht da bin, dass ich sagen würde, oh ja, krass, stimmt eigentlich und so. Also da hattest du mir ja auch so ein paar Rückmeldungen gegeben zum Thema, guck mal, aber das würdest du doch bei deinem Kind dann auch nicht sagen, so zum Thema, ich habe meinen Hund Angsthase genannt oder so, dann hast du gesagt, ja, aber das ist ja ein Labeling und so. Und dann dachte ich auch so, ach ja, krass, stimmt eigentlich, ich habe bisher noch nie darüber nachgedacht, ne? Und ich glaube, so stolpern auch, also wie ich vielleicht so in das Thema, ich bin mit Hunden aufgewachsen, ne? Aber ich habe mich noch nie, um ehrlich zu sein, mit Hundeerziehung wirklich beschäftigt. Mhm. Warum? Weil ich vielleicht auch schon immer Hunde hatte, die man jetzt nicht krass erziehen musste. Also ich hatte jetzt noch nie irgendwie, ich sag mal, gefährliche Hunde oder aggressive Hunde oder Hunde, die so irgendwie, weiß
mit
ich nicht,
Special
so
Effects
mit Special Effects mhm. sind, genau. Ich habe jetzt schon einen mit Special Effects, würde ich sagen, der ist eher ängstlich. Mhm. Aber es war jetzt noch nie so, dass ich so das Gefühl hatte, das ist so krass notwendig, jetzt zum Beispiel da ein Training zu besuchen oder so. Irgendwie hat das auch so ganz gut geklappt. Und ich glaube, so stolpern viele eben auch so in dieses Thema Kindererziehung rein, die vielleicht einfach denken, naja, das wird schon irgendwie laufen und ich mache das mal vielleicht intuitiv oder Das muss man ja nicht groß lernen. Ich meine, Eltern wird man ja einfach. Das muss man ja jetzt nicht beigebracht bekommen. Und dann ist es am Anfang noch ganz cool und dann kommen irgendwann so die ersten Schwierigkeiten. Mhm. Und jetzt hast du aber gefragt, wie ich da so hingekommen bin. Also ich bin da eigentlich hingekommen, indem ich selbst Mutter wurde und mir dann diese ganzen super schlauen Sprüche entgegengeflogen sind. Ja, also das fängt ja wirklich an bei der Hebamme, die mir im Krankenhausbett gesagt hat, ja, sie müssen jetzt auch nicht dauerstillen. Und da hatte ich gerade meinen Notkaiserschnitt hinter mir. Ja, also es war wirklich schlimm. Und ich schätze nicht nur für mich, sondern auch für mein Frühchen, was da aus mir herausgeschnitten wurde. Mhm. Und im Aufzug, im Bett, das weiß ich noch, ist eine so der ersten Situationen, an die ich mich so bewusst erinnere, ist halt mein Kind, ne, mein Säugling, die ganze Zeit von einer Brust an die andere und hat da versucht, sich festzusaugen. Und diese Hebamme meinte zu mir, ja, sie müssen jetzt auch nicht dauerstillen, ne? Mhm. Und dann dachte ich mir auch nur so, Entschuldigung, wenn ich so deutlich bin, ich dachte mir wirklich, fuck you. Mhm. Dieses Kind hat jedes Recht, einfach jetzt hier die Bindung zu saugen, die es irgendwie braucht und toll. Lass die doch, ne? Milchbildung anregen, Bindung fördern und. Und das hat mich schon so aufgeregt, diese schlauen Sprüche von irgendwem, der es immer besser weiß. Und dann kennt man auch noch so dieses, ja, jetzt schreit das Kind, darf ich es denn jetzt überhaupt direkt hochnehmen oder lernst dann schon irgendwie irgendwas. Und
mein Liebling war, wenn du ruhiger wärst, wär's Kind auch.
Oh ja, das da habe ich ein Reel dazu. Entspannte Eltern, entspannte Kinder. Mhm. Da habe ich ein Reel dazu, genau. Mhm. Liebe ich auch. Direkt mal so ein bisschen Shaming reinhauen. Ja, und dann ist natürlich auch mal die Frage, wie entspannt kannst du sein, wenn du gerade irgendwie eine traumatische Situation hinter dir hattest und frisch gebacken im Wochenbett liegst, aufgeschnitten und verwundet. Und naja, however. Ja, mich hat das auf jeden Fall dann alles so ein bisschen genervt und ich hatte das Glück, ich habe eine große Schwester, die die schon ein Kind hatte und auch gleichzeitig mit mir mit dem zweiten Kind schwanger war und die da einfach schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, die war so einfach so eine lockere Nummer, ne? Und immer wenn ich irgendwie was hatte, hat die gesagt, ey, ganz ehrlich, mach dir doch nicht so einen Kopf, mach mal so, leg die halt 10-mal an und so, ne? Und es hat mir schon so ein bisschen Sicherheit gegeben. Ja. Und dann fing ich erst an, mich überhaupt so mit diesem Thema mal ernsthaft auseinanderzusetzen. Und klar kannte ich so die entwicklungspsychologischen Grundlagen aus dem Psychologiestudium, aber um ehrlich zu sein, ist da nicht sehr viel drin. Ja, also du lernst jetzt nicht so viel und über Erziehung schon mal gar nichts. Aber das hat mir dann eben so den Ansporn gegeben, mich damit wirklich mal auseinanderzusetzen. Was hat es denn auf sich mit diesem ganzen Stillen, Tragen, Familienbett, bliblablub, das alles, was dann so in der Babyzeit kommt. Und dann ist es ja, wie gesagt, so, die meisten kriegen dieses Thema bedürfnis- oder bindungsorientiert noch ganz gut hin bei Babys. Mhm. Ja, die schaffen das noch so zu verstehen, okay, diese Geschichte von du musst das schreien lassen und so weiter ist wirklich ein sehr altes Narrativ, was aus der Nazizeit kommt und das brauchen wir heute nicht mehr. Und dann klappt es in der Babyzeit noch ganz gut. Die verstehen, okay, Bedürfnisse müssen bei einem Kind prompt erfüllt werden, damit sich eben diese sichere Bindung entwickeln kann. Ja, und dann werden die Kinder so 1,5 Jahre alt. Mhm. Und dann kommt plötzlich zu diesem einzigen bisherigen Bedürfnis, was da war, Bindung, kommt plötzlich ein neues Bedürfnis hinzu und das nennt sich Autonomie. Mhm. Und das Kind erkennt plötzlich, ich bin nicht du, du bist nicht ich. Und ich kann ja auch in eine ganz andere Richtung gehen. Aha, ich habe ja einen eigenen Willen. Mhm. Und dem möchte ich jetzt mal folgen. Ich möchte jetzt selbst wirksam werden und eigene Dinge entdecken. Und das ist meistens der Punkt, wo Eltern sich dann fragen, Mist, war das mit dieser Bindungsorientierung vielleicht doch keine gute Idee?
Oh ja, ja.
Mhm. Ganz wichtiger weil Punkt. Jetzt fängt das Kind an, hier zum Beispiel Wutanfälle zu haben oder irgendwie zu allem Nein zu sagen oder mein Nein nicht mehr zu akzeptieren. Ja, und dann sagen Eltern, jetzt muss ich Grenzen setzen, jetzt muss ich erziehen. Und dann wissen viele einfach gar nicht, wie mache ich das denn überhaupt? Ja. Und dann greifen sie auf das zurück, was sie kennen und was die Gesellschaft bis heute Eltern erzählt, du musst belohnen, du musst strafen und du musst zeigen, wer der Boss ist. Also du musst quasi jetzt hier die Autorität sein und dann sonst tanzt dir dein Kind auf der Nase herum, sonst wird das, also dann kommt noch dieses Zukunftsdenken, ne? Wenn der das heute nicht kann, kann der das nie. Also wenn der heute nicht ordentlich am Tisch ist, dann wird der nie am Tisch essen. Mhm. Wenn dein Kind heute noch bei dir schläft, dann wird es niemals alleine im Bett schlafen. Also dieses, wenn das so und so, wenn du nicht jetzt was tust, dann Katastrophe. Ja, mhm. Dann wird das niemals so. Und
großes ja, Thema das, Angst also, ne? Angst ja, ist da ein riesiges Thema.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da fand ich es dann einfach wichtig, meine Erkenntnisse mit anderen zu teilen, um die auch einfach so ein bisschen, um auch andere Menschen davon zu inspirieren und die so ein bisschen auch zurückzuführen zu einem Erziehungsstil, der eben ja förderlich ist für die Entwicklung einer gesunden Psyche. Also wir dürfen einfach niemals vergessen, dass der Grundstein für ein gesundes Wesen in der Kindheit gelegt wird. Und nein, es ist nicht immer die Kindheit. Es kann auch viel schiefgehen in der Adoleszenz, also auch in der Pubertät, wenn ich da Mobbing erfahre. Und es kann auch im Erwachsenenleben noch viel schieflaufen, wenn ich zum Beispiel an einen toxischen Partner gerate oder da Erfahrungen mache, die eben so schlimm für mich sind, dass sie auch da prägen. Aber in der Kindheit sind wir eben wie so ein glühendes Eisen. Wir werden eben sehr leicht geprägt und geformt. Viel, viel leichter als später. Und die Prägungen, die da entstehen, sind eben auch nicht ganz so leicht wieder ja umzuformen sozusagen. Und deswegen möchte ich einfach Eltern dabei unterstützen, das von Anfang an so zu machen, dass daraus etwas Gesundes wachsen darf.
Mhm. Ja. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, so passend zu dem, was du vorher gesagt hast über deinen Hund, ne, dieses Bauchgefühl. Ich mache das jetzt so, wie das halt so früher war, ne, dass man sich auch nochmal klar macht, wo kommt das Bauchgefühl her? Wer war denn da die Blaupause quasi, ne? Was habe ich da erfahren und wo kommt das her?
Ja.
Und das ist ja oft was einen dann so ins Strugglen bringt. Also gerade auch wenn ich jetzt da bin ja auch Mama, ne, dran denke, dass eben so dieses Bauchgefühl und dieses, was habe ich dann gelernt, was sind so die Stimmen in meinem Kopf, dass man da sich dann einfach klar macht, hey, das ist halt genau das, was du erfahren hast, ne?
Ja.
Und da dann eben diese Entscheidung, will ich das so weitergeben als nächste Blaupause oder hinterfrage ich dieses Bauchgefühl dann halt mal und gehe da in die Tiefe?
Total. Bauchgefühl kann halt einfach genau aus den Gründen, die du genannt hast, gefährlich sein. Manchmal ist Bauchgefühl gar nicht falsch. Also wir Mütter oder Eltern generell haben natürlich eine Intuition, das Kind zum Beispiel hochzunehmen, wenn es schreit. Und das ist kein falsches Bauchgefühl, sondern das ist einfach in uns drin. Ja, deswegen schüttet unser Körper auch entsprechende Hormone aus und macht da ordentlich Alarm, wenn wir ein Kind schreien hören, weil es eben evolutionär ziemlich sinnvoll war, dann prompt zu handeln. Zum einen, damit das Kind versorgt ist, zum anderen auch, damit wir nicht alle gefressen werden, weil das Kind uns durch sein Schreien hier die ganzen Raubtiere anlockt. Ja.
Und hier ganz kurzer Nerdy-Spoiler, dass die Frequenz ist und deshalb nähern sich auch Hunde zum Beispiel bei Vogelbabys am Nest an, wenn sie diese Frequenz hören, weil das eben einen Annäherungseffekt bei Säugetieren auslöst.
Ja, siehst du? Ja, genau. Und in unserem menschlichen Gehirn springt eben dann auch die Amygdala an, ja, oder die Amygdalae. Es sind eigentlich mehrere Mandelkerne, um auch nochmal ein bisschen Nerdstuff reinzubringen. Und dann kann man beinahe eigentlich nicht anders als das Kind hochnehmen und trösten. Ja. Und das wurde halt aber zum Beispiel in der Nazi-Zeit und dann über Jahre und bis heute in Amerika noch ganz, ganz groß, in Deutschland leider auch wieder sehr im Kommen, das zu ignorieren, beziehungsweise die Kinder dann eben zwei Räume weiterzustellen, Tür zuzumachen, um das gar nicht hören zu müssen.
Mhm.
Und das eben abzutrainieren, also auch wirklich den Bezugspersonen, in dem Fall meistens der Mutter, abzutrainieren, dass sie automatisch sich dann um ihr Säugling kümmert, weil angeblich das dann schon einen Erziehungseffekt hat. Ne?
Mhm.
Und das ist natürlich grober Bullshit und hatte natürlich den Grund, dass man Kinder schon von vornherein brechen wollte. Aber es wird eben heute dann auch noch missverstanden. Und dann darf ich mich eben fragen, okay, das, was ich jetzt gerade intuitiv machen wollen würde, von welchem Ort kommt das? Kommt das wirklich von einer tiefen inneren Intuition, die mir irgendwie so gegeben ist, weil ich Mensch bin, weil ich Mutter bin? Ja? Oder kommt das eben eher aus Erzählungen, Prägungen, Werten, die weitergegeben wurden, Dingen, die da schon eben durch meine eigenen Erfahrungen verfälscht sind.
Mhm.
Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, Bauchgefühl ist eben nicht immer gut.
Mhm.
Bauchgefühl ist manchmal eben auch gefährlich.
Mhm. Genau. Gibt es so im Alltag Situationen, wo du auch mal richtig genervt bist? Ganz egal jetzt, ob Hund oder Kind im Zusammenleben, wo du dir so denkst in manchen Situationen, ich habe es eilig, keine Ahnung, selbst keine Nerven. Ich hätte es ganz gern jetzt mal, dass es funktioniert. Funktion ist da ja immer so ein Thema, ne? Und ja, wie gehst du damit um, wenn du so spürst, okay, da kommt es zu so einer Genervtheit, weil irgendwie hätte ich jetzt echt gern Funktion.
Ja, total. Also jetzt muss ich natürlich überlegen, Kind und Hund ist ganz unterschiedlich. Also von meinem Hund bin ich genervt, wenn er nicht hört, wie eben ganz viele auch bei den Kindern. Also wenn er zum Beispiel, das ist so ein kleiner Fuchs, der ist halt, der liebt halt eigentlich Kontakt zu anderen Hunden und Spielen und ist aber einfach manchmal ein bisschen distanzlos. Oder dürfte da noch üben, ein bisschen respektvoller auf andere zuzugehen. Mhm. Und wenn ich nicht aufpasse und er ist eben nicht angeleint und er sieht einen Spielgefährten, den ich noch nicht gesehen habe, warum auch immer, dann rennt er halt hin. Und dann lässt er sich eben auch nicht zurückrufen. Mhm. Egal wie ich brülle, egal wie ich mache, dann ist er so in seinem Ich-will-spielen-Tunnel, dass er da einfach hinrennt. Und das ist natürlich höchst unangenehm, weil ich finde es auch nicht schön, wenn andere Hunde auf mich zurennen und so. Und genau, dann bin ich genervt von meinem Hund. Wann bin ich genervt? Weil ich mir dann eben auch wünsche, oh Mann, ey, ich wünschte, das wäre nicht in ihm drinne und ich könnte diesen Impuls, dass er da einfach blind hinrennt und mich komplett ignoriert, irgendwie unterbinden. Ja.
Hammern. So viel sei gesagt, weil ne, bei Hunden arbeiten wir ja tatsächlich sehr viel auch mit Konditionierung, weil ne, die werden niemals selbstständig in dieser menschlichen Welt leben müssen. Die wohnen für immer bei uns, sind von uns abhängig, die sind in einem Machtgefälle, was wir ganz klar benennen müssen und dürfen. Und ne,
ja.
Da arbeiten wir mit Konditionierung und haben da ganz tolle Mittel. Also das wäre möglich.
Du wirst es mir
beibringen. Kann ich dir ja später sagen, genau.
ja.
Und beim Kind ist es ja genau das, ne, was wir nicht so wollen, diese Konditionierung da reinbringen.
Und das ist ja eben
selbstständig werden.
Genau, weil die selbstständig werden sollen und aber auch, weil sie eben, weil ich es ziemlich uncool finde, dieses Machtgefälle, was da ist, ja. Also wir haben elterliche Macht und das können wir nicht wegdiskutieren. Wir sind immer mächtiger als die Kinder.
Ja.
Aber es ist die Frage, wie setze ich diese Macht liebevoll ein?
Mhm.
Oder nutze ich sie aus? Und ich wünsche mir auch manchmal, mein Kind würde einfach funktionieren, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich die Momente, wo ich total genervt bin und wo ich denke, nach dem 23. Mal auffordern, dass du jetzt bitte deine Zähne putzt, kannst du es nicht einfach mal machen? Ja, kannst du es nicht einfach mal machen? Also ich meine, mein Kind ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Die ist 7 und da darf man durchaus zum Beispiel davon ausgehen, dass sie es einfach mal macht. Ja, aber trotzdem gibt's eben einfach diese Abende, gerade abends, wo man so denkt so, ey, ich bin so erschöpft, ne? Und ich habe es doch jetzt schon 3, 4, 5 Mal gesagt, kannst du es nicht einfach mal machen? Und in solchem Moment wünscht man sich natürlich, dass unser Kind ein kleiner Roboter ist, wo ich den Knopf Zähneputzen drücke und der einfach dann ins Badezimmer marschiert, die Zähne putzt und ich eben den Stress nicht habe. Und genau das ist meines Erachtens der allergrößte Faktor, warum wir Eltern uns wünschen, dass Kinder funktionieren. Und ich habe da vor kurzem erst einen Post dazu gemacht, weil ich eben gerade diesen Rückgang oder diese Zurückbewegung hin zu wieder mehr Gehorsam und mehr Funktionieren und anderen Erziehungsmethoden, also wieder autoritäreren Methoden.
Aber durch die Blume, ganz diffizil und schön mit Marketing. Ich sag, ich bin da ja immer sehr schön klar, ne?
Ja,
also
genau. Und ich erlebe das und ich beobachte das und ich beobachte das mit großem Bedauern und großer Sorge, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du, angenommen, du fängst an zu töpfern, ja, und du willst einen Topf töpfern, eine schöne Vase oder so, ja, und dann töpferst du und es kommt aber ein Aschenbecher bei raus oder die Vase sieht einfach schrecklich aus. Würdest du dann sagen, töpfern ist für den Arsch, wir sollten überhaupt nie wieder irgendetwas töpfern auf dieser Welt? Oder würdest du sagen, Scheinbar habe ich es noch nicht richtig verstanden, wie das eine Vase wird und kein Aschenbecher. Ich versuche es nochmal neu oder ich versuche das nochmal besser mir erklären zu lassen. Ja, und so ist das ja auch ganz oft bei bindungs- und bedürfnisorientierter Erziehung. Dann wird gesagt, das erschöpft Eltern. Ja, also Eltern gehen erschöpft aus diesem Ideal raus oder aus diesem Anspruch heraus, ihr Kind bindungs- und bedürfnisorientiert zu erziehen. Und da sage ich ganz klar, nein. Es ist nicht die bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, die dich ausbrennt, sondern es ist das Ganze drumherum. Ja? Mhm. Und es ist der ganze Anspruch auch, dass wir verlernt haben, unser Ego zurückzustellen. Wir haben Verzicht verlernt und zwar komplett. Also meine Generation vor allem, ja, wir haben nie einen wirtschaftlichen Mangel sozusagen erfahren. Ja, natürlich, ich bin sehr privilegiert, du auch, ja, wir durften beide studieren und so weiter. Es gibt natürlich auch in unseren Generationen Menschen, die keine solchen Privilegien haben, aber trotzdem, im Großen und Ganzen, wir haben keine Kriege erlebt, wir haben keine krassen Hungersnöte erlebt. Und wir leben in einer Welt des Überflusses. Es ist alles ständig und immer verfügbar. Wir können uns selbst verwirklichen oder wir können ständig irgendwie Pläne machen, was wir machen wollen, was wir lernen wollen. Und wir haben verlernt, auf Dinge zu verzichten oder Dinge für einen Moment zurückzustellen. Und das fängt eben schon dabei an, dass wir Kinder kriegen wollen, aber gleichzeitig am besten noch innerhalb des ersten Jahres auch wieder in den Beruf einsteigen wollen. Und ich spreche jetzt nicht von Menschen, die das müssen aus finanziellen Gründen, sondern von Menschen, die eben diese Selbstverwirklichung, zum Beispiel die Karriere, auch nicht mal dieses erste Babyjahr zurückstellen können. Und ja, es ist voll okay, wenn du Spaß an deinem Job hast und wenn du da wieder in den Job zurückgehen möchtest. Das ist total okay und das ist kein Mom-Shaming, ja, dass ich sage, du darfst nicht Kind und Karriere gleichzeitig. Auf keinen Fall.
Du bitte differenzieren. Gar kein Geschlecht gesagt. Also ich höre genau, da für mich immer gleich beide. Das ist für mich immer beide, wenn du sowas sagst.
Ja, also, und wir dürfen diese Träume haben und wir dürfen auch den Wunsch haben und den Spaß daran haben, nicht nur Papa oder Mama zu sein. Auf jeden Fall. Und gleichzeitig darf ich mich fragen, alles hat seine Zeit. Ist das eben jetzt gerade das, was am wichtigsten ist oder nicht? Und da fängt es dann eben schon mal an und das geht dann weiter. Ich will unbedingt 2 Kinder, ich will unbedingt 3 Kinder, ich will unbedingt das Haus, die Urlaube, den Hund, ich will alles. Also auch da, ich will alles. Ich kann nicht auf eins davon verzichten. Und dann brauche ich aber, wenn ich das alles will, das ist auch möglich und das ist in Ordnung. Und wenn du 5 Kinder möchtest und 8 Hunde und ein Haus und ein Auto und Urlaube, dann musst du natürlich am Ende Ressourcen haben. Du brauchst Zeit, du brauchst wahrscheinlich auch finanzielle Mittel, ja. Und die Ressourcen, und du brauchst Unterstützung.
Ja.
Sonst wird das mit 5 Kindern und 8 Hunden und einem Haus und Auto und keine Ahnung, was wird das schwer. Und da ist oft dann eben schon so der erste Stolperstein, meine eigenen Ansprüche an das, was ich alles haben und tun und sein möchte, passen die mit meinen Ressourcen zusammen. Und da darf ich erstmal realistisch bleiben und mich dann eben auch in Selbstannahme und in Akzeptanz dieser Umstände üben.
Genau, und weil die Umstände sind ja wichtig, ne? Dass es einfach fucking unfair ist, dass das reiche 1% all das machen kann mit Fingerschnipp.
Ja, richtig.
Und alle, die da unten strampeln, halt nicht. Ne?
Und
das ist unfair, aber da wären wir bei dieser Akzeptanz, die du auch gesagt hast, natürlich im Maße des Möglichen was dagegen tun und eat the rich und alles, aber ne, es ist halt gegeben.
Ja, genauso wie Patriarchat real ist und dass Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und aus meiner Erfahrung heraus zum Beispiel, die allermeisten Familien leider keine faire Elternschaft leben. Und ich spreche hier nicht von 50-50, sondern ich spreche davon, dass wirklich Workload und Mental Load fair aufgeteilt werden.
Absolut.
Zwischen Partnern, PartnerInnen, die gemeinsam Kinder großziehen.
Mhm.
Ja. Und ja, und dann habe ich einen Ressourcenmangel und dieser Ressourcenmangel ist das, was mich ausbrennt. Und wenn dieser Ressourcenmangel gegeben ist und ich eh schon im Stress bin, ja, also Beispiel zurück zu meiner Tochter, die abends eben nicht sofort die Zähne putzt, ja, dass wenn ich dann eh schon im Ressourcenmangel bin, im Stress, ich brauche jetzt endlich eine Pause, ich brauche jetzt endlich Erholung, was total legitim ist, ja, Aber dann ist es nicht meine Tochter, die das verursacht hat, weil sie jetzt Nein sagt zum Zähneputzen oder weil sie sich 32 Mal bitten lässt, sondern es ist dieser ganze, der ganze Kram, der da eben in meinem Leben ist. Und das ist dann so gemein, finde ich, auf den Rücken der Kinder das reduzieren zu wollen. Also, dass ich dann bei meinen Kindern anfangen möchte, diesen Workload und diesen Mental Load zu reduzieren, indem ich sage, okay, wenn hier schon in meinem Leben so viel Ressourcenmangel ist, dann sind meine Kinder die, die den ausgleichen müssen, indem sie funktionieren. Und das ist eben das, aus meiner Sicht, warum Eltern versucht sind oder verleitet werden, zurückzugehen zu Methoden, die mehr Gehorsam bringen, die leichter sind, also die, in denen Kinder besser funktionieren, leichter funktionieren, schneller kooperieren, mehr kooperieren. Zu welchem Preis? Das wird dann gerne mal so ein bisschen hinten angerückt, weil wir Eltern sind so erschöpft, dass wir ausbrennen und dann müssen wir irgendwo die Stellschraube drehen. Und das ist relativ leicht, dann eben zu sagen, okay, bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung ist schuld, dass wir ausbrennen. Deswegen gehen wir zurück zu anderen Methoden. Mhm. Und das ist in höchstem Maße traurig und gefährlich.
Ja, das ist ja das, was ich quasi in meiner Hundebubble immer mit der Zwangs-WG umschreibe, wo ich auch immer sage, der Hund stand nicht mit gepacktem Köfferchen vor deiner Tür, sondern du hast dir das überlegt, das ist die Zwangs-WG und du bist dafür verantwortlich, dass du dann keine Ressourcen mehr hast und nicht dein Hund, der es ausbaden sollte. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und was ich auch finde, diese scheinbare einfache Lösung, weil es ja nachhaltige Auswirkungen hat, gerade in der Pubertät, wird einem das, glaube ich, mit Schmackes um die Ohren knallen, dass man vorher auf ordentliche Erziehung und Deckel drauf gemacht hat. Und bei den Problemen um die Hundeerziehung kann ich nur aus aller Erfahrung sagen, dass das die Probleme immer, immer schlimmer werden lässt. Da habe ich so dieses Bildnis von Herdplatte auf 12, Topf mit kochendem Wasser obendrauf. Und wenn das Wasser überkocht und einen trifft, nimmt man den Topfdeckel und presst den obendrauf. Und das sind dann die Momente, wo die Leute mal sagen, der merkt sofort, wenn ich krank bin, der merkt sofort, wenn ich mal nicht so gut aufpasse, weil halt probiert wird, mit dem Topfdeckel zu arbeiten, aber die Herdplatte ist weiter auf 12. Und der Topfdeckel wird einem irgendwann um die Ohren knallen, so richtig.
Ja, ja, und weil das, also bei gerade beim Thema Kindererziehung ist es halt vielleicht auch deswegen so schwierig, weil das, also das Hundeleben ist ja noch ein bisschen kleiner, hoffentlich, Gott sei Dank,
es als ein Menschenleben. Es geht alles viel, viel schneller, komprimierter und wir haben viel, viel weniger Zeit für Ausgleich und wir haben quasi irgendwann nur noch diese Kleinkindphase. Wir haben nie die Phase mit, lass uns mal drüber reden.
Genau, und bei Kindern dauert das halt vielleicht Jahre, wenn es in der Pubertät vielleicht, also es gibt auch pubertierende Kinder, die sind total brav. Die machen gar nichts. Ja, die stellen nichts an, die sind, also ich war so ein Kind zum Beispiel. Ja. Die machen nichts, die sind brav, da läuft alles. Die streiten sich vielleicht, aber die fangen jetzt nicht an, Drogen zu nehmen oder zu eskalieren oder abzuhauen oder keine Ahnung. Ja, sondern die sind vermeintlich sozial kompatibel und brav. Ja, und dann sind das auf einmal Erwachsene, denen es irgendwie nicht gut geht. Und man fragt sich dann als Erwachsener eben, okay, warum? Ja, und dann gehen eben erwachsene Menschen dann vielleicht in Therapie, hoffentlich, oder lassen sich irgendwie begleiten und helfen und haben eben dann den ganzen Shit aufzuarbeiten. Und das ist ja eben die Frage und der Anspruch, den ich zum Beispiel auch an mich habe. Ich bin da sehr realistisch und ich sage ganz ehrlich, ich zum Beispiel, ich habe schon ordentlichen Shit mitbekommen aus meiner Ahnenlinie, gerade aus der mütterlichen Linie. Und es schmerzt mich sehr, ja, also ich trauere um die Vergeblichkeit, dass ich es nicht schaffen werde, den ganzen Scheiß aus meinem Rucksack auszuräumen. Ich werde Dinge und habe das mit Sicherheit auch alleine schon transgenerational über Epigenetik an mein Kind weitergegeben. Und das schmerzt mich und das finde ich scheiße und das betrauere ich, ohne dass ich mich dafür gleichzeitig selbst verurteile oder schuldig fühle, ja. Ich find's schlimm und ich wünschte, es wäre nicht so, aber es wird so sein, weil ich habe halt auch nur das eine Leben. Ne? Und wie will ich denn in einem Leben den ganzen Scheiß von Generationen, die über mir waren? Und es gibt Epigenetikforscher, die sagen, solche Dinge wie zum Beispiel Trauma werden 6 Generationen weiter vererbt. Ja. Und deswegen sage ich auch, okay, wie will ich denn dieses Ganze als Erste und Einzige in der Familie, wie will ich das denn alles schultern und noch am besten, bevor ich Kinder bekomme, aufgearbeitet haben? Also zeig mir mal einen, der das geschafft hat. Ich habe es definitiv nicht. Ja, ich war definitiv, als ich mein Kind bekommen habe, noch nicht, also schon mal gar nicht so weit, wie ich jetzt bin, aber definitiv noch nicht an einer Reife und einer wirklich erwachsenen Reife, die ich anderen Menschen raten würde, bevor sie Kinder bekommen. Ja, war ich auch nicht. Warum? Weil wir meistens, wann bekommen wir Kinder? Meistens in den 20ern, in den 30ern, ja. Und wer hat denn da vorher schon den ganzen Krempel gemacht? Neben irgendwie Schule, Ausbildung, Studium und überhaupt erstmal der Erkenntnis, da gäbe es vielleicht was, was ich aus meinem Rucksack ausräumen oder aufräumen sollte. Und deswegen bin ich da sehr realistisch zu sagen, wir können das wahrscheinlich nicht alles abwenden und wir werden unseren Kindern Steine in den Rucksack reinlegen. Wir können trotzdem in Eigenverantwortung losgehen, sagen, okay, aber ich bin dafür verantwortlich, dass es vielleicht zwei kleine Steine sind, ja, und nicht die Riesenfelsbrocken. Mhm. Und dass ich in diesen Rucksack nicht nur Steine reinlege oder blind alle Steine weitergebe, die da bisher schon drin sind in meinem Rucksack, sondern dass ich da auch ganz viele tolle Werkzeuge reinlege, Ressourcen reinlege, Strategien reinlege, all das, was eben Menschen brauchen, um dann später auch mit diesen Steinen umgehen zu können. Mhm. Ja? Mhm. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und den Anspruch habe ich an mich und meine Elternschaft und den würde ich auch anderen wünschen, weil ich es eben mir wünsche, dass wir die Welt verbessern und das fängt für mich eben bei psychisch gesunden Menschen an. Die dann eben nicht zu krass narzisstischen Weltführern werden und irgendwie das Knöpfchen von der Atombombe drücken.
Genau. Absolut. Die Kurzzusammenfassung. Ja. hast du so Notfallstrategien, die du Eltern an die Hand gibst, wenn es so um Herausforderungen im Alltag geht, dass man eben doch wertschätzend bleiben kann? Gibt es da so, ja, was, wo man halt sagt, das ist so der Schritt nach hinten, das ist der Schritt zurück, erstmal atmen.
Ja, also bei erstmal atmen wärst du ja quasi schon bei Nervensystemregulation und ich weiß, dass da ganz großer Bedarf ist, dass auch da Menschen gerne den Deckel wollen. Ne? Das ist der Deckel, den du von dem Topf, den du auf den Topf legst, dieses, okay, im Akutmoment atme ich tief durch und bei 90% der Menschen funktioniert es einfach nicht. Mhm. Die rasten dann trotzdem aus, weil die eben auch vom Gehirn schon wo ganz anders unterwegs sind und eigentlich selber Co-Regulation bräuchten. Mhm. Also jemanden, der sagt, komm, ich nehme dich mal in den Arm, komm mal runter. Ja, weil die sich selber gar nicht mehr regulieren können, weil sie es erstens nie gelernt haben und zweitens ist einfach schon der Punkt überschritten. Und wenn ich auch sowas wie atmen, ne, das übe ich, also ich nehme immer das Beispiel der Navy Seals, ja, die machen Panikatmung, die machen 478 Box Breathing und so machen die, damit die, wenn die im Feuergefecht sind oder irgendwie drohen zu ertrinken oder keine Ahnung, damit die in dem Falle das abrufen können, ihre Atemtechnik, dafür üben die jeden Tag und zwar jeden Tag, wenn sie nicht im Feuergefecht sind, sondern sie üben sie jeden Tag und ständig. Damit sie es eben dann abrufen können, quasi automatisiert, wenn sie es brauchen. Und das machen eben die allermeisten Menschen nicht. Die denken halt, oh geil, ich atme dann, wenn ich es gerade brauche. Und ansonsten vergesse ich das, wie ich so den ganzen Tag über atme.
Das ist dann, übrigens der Hint von mir zu der Rückrufübung von deinem Hund.
Oh, da bin ich
erzähl weiter. Das ist das Gleiche. Du musst es im Alltag üben, wenn nicht schon die Hütte brennt.
Ja, genau. Das ist es. Ja, genau, das ist es. Wenn eben nicht schon die Hütte brennt, muss ich es üben. Und ansonsten, wie kann ich ansonsten wertschätzend bleiben? Ich sage mal, bleib bei dir. Mhm. Was ist in dir los? Guck nicht auf das Kind, was gerade Arschloch zu dir sagt. Ja, guck auf dich. Was passiert gerade in mir? Und wird da in mir was berührt? Und wie kann ich mich erstmal darum kümmern? Und dann fällt es mir nämlich im besten Fall auch leichter, mich nicht sofort persönlich zum Beispiel angegriffen zu fühlen und zu versuchen, boah, ich muss aber jetzt dem Kind die Lektion erteilen, dass es nicht in Ordnung ist, so mit mir zu sprechen und jetzt muss ich meinem Kind erklären, das ist die falsche Situation. Dein Kind ist wahrscheinlich aufgebracht, du bist aufgebracht und es ist überhaupt nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt dem Kind zu erklären, warum wir so nicht miteinander sprechen. Ja? Sondern jetzt wäre erstmal die Zeit, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, uff, da wurde gerade eine Wortkanone abgefeuert, die hat mich irgendwie getroffen. Und dann wirklich erstmal, man kann auch tatsächlich einen Schritt zurück sich bewegen und sagen, ich entferne mich mal, ich mache mal ein bisschen Distanz zwischen den Angreifer. Ja, mein Kind ist in dem Falle irgendwie der Säbelzahntiger, der mich triggert. Ja. Ich mache mal ein bisschen Distanz dazwischen. Vielleicht schenke ich mir eine Selbstumarmung, um mich auch so ein bisschen körperlich zu schützen und abzugrenzen und sage mal, okay, ich bleibe jetzt mal bei mir. Ich gucke erstmal, was da in mir gerade passiert. Und wenn ich diesen Moment schaffe, dann habe ich schon was ganz, ganz Großes hingekriegt. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Ja? Mhm. Und wenn ich es schaffe, diesen Raum zu erweitern, durch zum Beispiel Geschichten wie kontinuierliche, regelmäßige Nervensystemarbeit, ja, schaffe ich es, diesen Raum weiter und größer zu machen, dann schaffe ich es auch innerhalb dieses Raums, mir zum Beispiel zu überlegen, ja, wie ich reagiere, weil ich es innerhalb dieses Raums schaffe, von meinem automatisierten Gehirn, ja, Reptiliengehirn, Amygdala, was da gerade übernimmt, weil ich es innerhalb dieses Raums schaffe, von diesem Gehirnteil wieder umzuschalten in hier vorne präfrontalen Kortex, wo wir eben vernünftig und planend handeln. Und dann diesen Raum brauche ich. Und wenn dieser Raum aber winzig, winzig, winzig klein ist, weil der Trigger so riesig ist, weil ich sofort dann explodiere, dann kann ich den Raum nicht nutzen. Das heißt, ich muss den erweitern. Und das ist zum Beispiel Nervensystemexpansion. Also das zu erweitern, zu erhöhen. Und das würde ich einfach allen empfehlen. Egal, ob sie mit Hunden, mit Kindern, mit wem auch immer zu tun haben, mit anstrengenden KollegInnen, mit Kindern, die ihnen anvertraut sind oder mit Hunden, die ihnen anvertraut sind, egal mit wem wir in Kontakt sind, würde ich jedem Menschen raten, sich darum zu kümmern, dass das eigene Containment, also der Behälter, in dem ich Gefühle halte, Reaktionen halte, Trigger quasi halte, das, was alles hochkommt und aufkommt, wenn ich das erhöhen kann, dann habe ich große, große Chancen, insgesamt gelassener zu bleiben. Und das heißt nicht, dass ich nie laut werden darf oder nie auch mal, aufgebracht sein darf oder so. Das brauchen wir, diese Sympathikuserregung, diese sympathische Energie. Aber das bedeutet eben, dass ich nicht bei jedem kleinsten Trigger sofort an die Decke gehe. Und das kennst du auch ja von Hunden, ja? Also natürlich brülle ich meinem Hund hinterher, wenn der auf die Straße rennen will.
Ja, na klar.
Ja, natürlich schreie ich dann und ich schreie laut und ich schreie nicht freundlich, sondern ich schreie richtig, richtig assi blöd, ja? Dass mein Hund jetzt gefälligst vielleicht mal so einen Moment hat und eben nicht auf die Straße rennen, weil er auf der anderen Seite die Katze gesehen hat.
Genau, aber ich mache davon kein Video und mache eine Step-by-Step-Anleitung und verkaufe es als Hundetraining.
Ja, genau. Und das ist aber, oder auch wenn dein Kind auf die Straße rennt, ja, natürlich springst du hin und packst dein Kind zu grob am Arm, weil du einfach in diesem Schreck bist und diese Energie nutzt, ja, damit du dein Kind rettest.
Ja.
Wir brauchen sympathische Aktivierung und Energie. Aber wir brauchen sie eben nicht in Momenten, die eigentlich überhaupt kein echter Säbelzahntiger sind, also die eigentlich gar keine echte Gefahr sind. Da brauchen wir nicht diese überschießende sympathische Energie, sondern wir brauchen eher wir sind erregt, aber wir können das halten. Und damit meine ich nicht, sich im Griff haben, sich auf die Zunge beißen, runterschlucken die Wut, ja, und irgendwie zu versuchen, dass dieser, wie du es mit dem Deckel beschrieben hast, jetzt nehme ich halt den Schnellkochtopf, wo ich dann mit Gewalt den Deckel zulasse, ja, das meine ich damit nicht. Wenn du aber wirklich dein Nervensystem, mit deinem Nervensystem arbeitest, mit deinem Körper arbeitest, an deinem Containment arbeitest, dass das größer werden kann, dass du flexibler werden kannst, dann hast du gar nicht mehr dieses Gefühl, boah, ich muss da jetzt irgendwas festhalten, weil dich gar nichts mehr so schnell aus dieser Regulation rauskickt. Und ich sage auch immer, weil Menschen kommen immer mit, kannst du mir einen Tipp geben für, wie kann ich denn, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich atme mal erstmal tief durch und so, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich mich schnell selbst reagiere? Also Menschen wollen immer schnell und auf Knopfdruck. Und dann sage ich immer, kann ich machen, ja, es gibt natürlich Techniken wie Atem, wie Klopfen und, die du im Akutfall nutzen kannst. Aber ganz ehrlich, mir wäre das viel zu anstrengend. Also wenn mein Kind irgendwie in der Autonomiephase ist und ich 22 Mal am Tag Nein habe und die Geschwister sich 23 Mal am Tag die Birne einhauen und mein Kind in jedem, bei jedem, keine Ahnung, im Supermarkt brüllt, auf dem Spielplatz brüllt, wenn es nicht nach Hause gehen will und, wenn ich mich da jedes Mal mit irgendeiner kleinen Übung runterregulieren muss, Das wäre mir viel zu anstrengend. Ich würde ja durchdrehen. Ich würde ja durchdrehen. Und deswegen sind wir auch da wieder bei der langfristigen Lösung, die natürlich keiner haben und hören will, weil die ist vielleicht anstrengender oder die dauert ein bisschen länger. Ja. Bei der langfristigen Lösung, sich insgesamt besser aufzustellen.
Immer diese Sache, gell? Es gibt keine Schnelllösung, verdammte Angst. Aber auch, die verkaufen auch wieder, sich doch so gut. Genau.
Ja, die verkaufen sich super und da sind wir eben, warum verkaufen die sich super? Wir hatten es eben schon, weil Eltern erschöpft sind. Ja, weil wir uns eben nicht denken, ja geil, ich bin eh schon so krass erschöpft und weiß überhaupt nicht, wie ich überhaupt abends noch wenigstens die 2 Minuten für mich habe oder so. Und dann soll ich in den 2 Minuten auch noch eine langfristige Lösung üben? Nein, danke. Ja, ja, ich will den Knopfdruck. Dankeschön.
Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, auf Social Media, ich habe es vorher ja schon gesagt, dass sich so die Hunde- und Kinderbubble da sehr, sehr ähnelt. Du kennst es wahrscheinlich auch, ne? Meinungsstarke Sachen, Kommentare unter deinen Reels, nicht mehr so viel faktenbasierte Kommentare. Und ja, ich bin dann immer jemand, ich komme dann doch auch immer mal wieder mit der Erklärung, da kickt die kognitive Dissonanz. Wenn ich dich jetzt schon mal da habe, magst du das mal erklären? Kognitive Dissonanz.
Ja, kann ich machen. Also kognitive Dissonanz, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu so einem krassen Buzzword wird, finde ich, weil es wird auch oft falsch verwendet sozusagen. Ja, und es ist eigentlich, also kognitive Dissonanz ist ein psychologischer Zustand und der entsteht, wenn wir widersprüchliche Gedanken, Überzeugungen oder Werte gleichzeitig haben. Ja, und wenn das unangenehm ist, ja. Also Menschen mögen keine Widersprüche generell. Wir mögen keine Ambiguität, also Dinge, die gleichzeitig existieren, aber widersprüchlich sind. Und erst recht nicht in uns selbst. Und deswegen versuchen wir das aufzulösen, bewusst oder unbewusst. Also zum Beispiel jemand denkt, ich bin Klimaschützer oder ich lebe umweltbewusst und fliegt aber 5-mal im Jahr in den Urlaub. Und das ist ein Widerspruch in sich. Und das ist okay, ja, aber diese Dissonanz zwischen dem eigenen Selbstbild und dem Verhalten erzeugt halt so eine innere unangenehme Spannung, so einen inneren Druck. Und um den zu reduzieren, ja, dieses boah, das ist aber gerade unbequem für mich oder ich müsste mich selbst kritisch betrachten oder selbst kritisieren, ja. Um das zu verhindern, sagt man dann zum Beispiel, naja, aber andere fliegen ja viel öfter oder ja, aber die Industrie, die bläst ja viel mehr CO2 in die Umwelt oder ich kompensiere das mit veganer Ernährung oder
China.
Klimawandel
China
ist übertrieben.
China ist immer das letzte
China,
Wort.
China, genau. Und Klimawandel ist eh übertrieben und eine Erfindung oder so. Also dann kommen sie eben mit Erklärungen, die dazu dienen, es für mich selbst erträglicher zu machen, dass ich es zum Beispiel nicht schaffe. Ja, und das haben wir auch mit Kindern und bestimmt auch mit Hunden. Ja, wenn ich mein Kind bestrafe, weil ich es eben nicht schaffe, es nicht zu bestrafen, es anders zu machen, weil mir vielleicht Strategien fehlen oder die Trigger so krass sind, dass ich dann immer wieder in dieses Muster zurückkippe, dann ist es für mich eben bequemer innerlich zu sagen, naja, aber Strafen sind ja nicht so schlimm, ja, oder davon kriegt das Kind ja keinen Schaden und es hat uns ja auch nicht geschadet, mein allergrößter Lieblingsspruch, ja. Das ist für mich viel bequemer, das dann abzutun, als das ist Unfug oder das ist übertrieben oder das, ne, diese verweichlichte Elterngeneration oder bla bla bla. Das ist für mich viel einfacher, das abzutun, vielleicht sogar noch Projektion, also projizieren auf den Menschen, der das sagt, ja. Als in mir selbst dieses Gefühl auszuhalten, ich schaffe es noch nicht. Ja, also es ist natürlich so, gerade Elterncontent und Hundecontent bestimmt auch. Und ich kann mir vorstellen, so Hundebubble und Reiterbubble, die sind, glaube ich, richtig krass auch. Ne? Also wenn man da irgendwas zeigt, dann wird sofort irgendwie, jeder weiß es besser und jeder weiß es anders. Und
ganz übel.
Und Kinder ist schon auch so, da hat jeder eine Meinung, egal wie viel Fachwissen er hat. Und ja, es ist einfach, es ist viel einfacher dann eben zu sagen, ja, nee, das stimmt gar nicht, weil es einfach so schmerzt, zu sagen, scheinbar ist es so. Danke, dass du das teilst. Aber ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich es nicht schaffe. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, ich sehe auch oft Reels, wo dann eben lustig dargestellt wird teilweise. Ach so, ja, genau, habe ich neulich erst ein Reel wieder gesehen, da wurde, das sollte lustig sein. Und sehr, sehr viele Menschen fanden es lustig und ich fand es gar nicht so lustig und habe mich dann gefragt, bin ich jetzt die Spaßbremse? Also es ging darum, eine Frau hat sich in den Garten gestellt und im Reel wurde dann getextet, liebe Nachbarn, bitte macht euch keine Sorgen, wenn ihr mich mit meinen Kindern schreit oder wenn ihr hört, wie ich meine Kinder anschreie, dann habe ich es vorher mindestens 3-mal freundlich versucht. Mhm. Und ich dachte mir so, okay, das ist jetzt wieder so der Freifahrtschein für alle, die es 1, 2 oder 3-mal freundlich versuchen. Mhm. Und dann beim 3. Mal schreien sie und dann ist die Erklärung, naja, es geht halt nicht anders.
Das Kind hatte ja die Wahl, es hätte ja nur hören müssen.
Ja, genau, und es geht halt nicht anders. Und ich sage halt, es geht immer anders. Und weil du es nicht schaffst, dein Kind nicht anzuschreien, das bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und gleichzeitig ist das Verhalten nicht in Ordnung. Mhm. Es ist nicht okay, dein Kind anzuschreien. Du bist trotzdem okay. Und in dir drin gibt's irgendwas, was dafür sorgt, dass du es noch nicht schaffst. Trotzdem ist das Verhalten nicht okay.
Mhm.
Ja, und genau das Gleiche wende ich ja auch wieder bei meinem Kind an. Mein Kind haut den Hund oder so, ja. Und dann sage ich natürlich nicht, ja, voll in Ordnung, hau doch den Hund, weil dein Bedürfnis war gerade, was weiß ich, Spaß haben oder den Hund von deinem Playmobil fernzuhalten oder so, ja. Nein, ich erkenne dieses Bedürfnis, ah, okay, mein Kind wollte vielleicht gerade seine Grenzen schützen, also sein Spielzeug schützen, indem es den Hund haut, damit der weggeht. Und dieses Bedürfnis zu haben, ich möchte meine Grenzen schützen, ist immer okay und mein Kind ist okay, aber das Verhalten, den Hund hauen, ist nicht okay. Und das Gleiche wende ich eben auch, also kann ich auf Erwachsene übertragen. Ja, du bist erschöpft. Ja, du hattest gerade keine andere Strategie. Ja, da hat gerade ein Trigger gekickt und dein inneres Kind ist auf die Bühne getreten und hat seine Grenzen, seine Bedürfnisse, was auch immer, mit Lautstärke, mit Strafe, mit Androhung, mit Erpressung vor dem Kind verteidigt. Ja, du bist nicht schlecht oder schuldig deswegen. Und gleichzeitig bist du in der Verantwortung, dir das anzugucken und neue Strategien zu entwickeln. Mhm. Und es eben nicht abzutun mit, naja, ist ja nicht so schlimm, passiert ja allen, machen ja alle so. Ja, und ich habe es ja auch 2-mal freundlich probiert, dann wird es ja wohl erlaubt sein, beim 3. Mal dann zu schreien.
Mhm.
Ja, und das ist, ja, zurück zur kognitiven Dissonanz. Das ist einfach, um in mir drinne das aushaltbarer zu machen.
Ja, ne, der Überbringer der schlechten Nachricht ist dann dran.
Der Bote.
Genau, der, ja. Der Bote ist dran, ja.
Der Bote wird geköpft, ja. Und das ist genau das, ne? Also Verhalten meines Kindes, mit Sicherheit auch Verhalten meines Hundes, ja. Und vor allem auch Verhalten von mir ist eine Botschaft. Und wenn ich den Boten köpfe oder in den Kerker sperre, indem ich Verhalten, zum Beispiel unter Strafe stelle, zwinge, dass dieses, also es irgendwie erzwinge, dass dieses Verhalten nicht mehr vorkommt, dann mache ich nichts anderes, als den Boten in den Kerker zu sperren, ohne mir die Botschaft angehört zu haben. Und überall da, genauso wie mit diesem Thema, ja, ich fühle mich jetzt aber schuldig und es fühlt sich so schlimm an, dass ich es lieber abtue, überall, wo ich selbst Verurteilung mache und Schuld draufkippe, da mache ich eine Tür zu. Und zwar die Tür, die eine Neugier ermöglicht, die Neugier auf das, was hinter meinem eigenen Verhalten steckt. Und da, wo ich Neugier töte, gibt's kein Vorankommen mehr. Ich muss neugierig bleiben für das, was da in mir ist, was in meinem Kind ist. Und ich muss nicht alles überanalysieren und so weiter. Aber ich muss neugierig bleiben dafür, was da aufkommt.
Mhm.
Damit ich eben da Veränderungen reinbringen kann.
Mhm. Total. Du hast gerade das Thema Grenzen angesprochen. Lass uns das doch noch kurz aufnehmen, weil ich in meiner Beratung extrem merke, dass es den Menschen zunehmend schwerer fällt, persönliche, authentische Grenzen zu setzen. Was ist dieses Grenzensetzen eigentlich genau? Weil, also in meiner Bubble, in meiner Beratung ist ein, ich warte und warte und warte und dann sage ich es mal nett, ah, dann wird die Grenze nicht beachtet und wahrgenommen und gewahrt. Und dann explodiere ich, weil Grenze setzen ist Axt auspacken, durchsetzen, Macht ausüben. Das ist so das, was mir immer wieder begegnet.
Ja, das ist ein häufiges Missverständnis. Grenzen sind so wichtig und gerade uns Frauen wird Grenzen setzen auch ganz oft abgesprochen. Also ich weiß nicht, ob du das auch auf Social Media erlebst, ich auf jeden Fall. Immer wenn ich etwas zu dem Thema sage, ich habe neulich zum Beispiel geteilt, dass ich im Supermarkt stand und ein Mann stand hinter mir und er war deutlich zu nah an mir dran. Also ich habe ein Foto von den Füßen nur gemacht in dem Moment und man hat wirklich gesehen, da waren 1,5 Fliesen dazwischen, das waren 30 Zentimeter und ich konnte quasi schon den Atem, seinen Atem in meinem Nacken spüren, das war deutlich zu nah.
Richtig toll.
Ja. Ja, und ich sage mittlerweile etwas und ich sage, bitte halten Sie mir Abstand, das ist mir zu nah. Oder auch manchmal ohne Bitte, halten Sie mir Abstand, das ist mir zu nah. Und daraufhin kamen so viele Nachrichten. Und eine meinte zum Beispiel auch, man könnte ja fragen, könnten Sie bitte mehr Abstand halten? Und dann habe ich gesagt, nein. Wenn ich eine Grenze setze, stelle ich keine Frage. Ich lasse keine Option dafür, ob man meine Grenze einhält oder nicht. Und ganz oft ist dann so dieses, du bist dann unfreundlich. Nein, bin ich nicht. Und gerade Frauen wird das dann, ne? Du bist ja unfreundlich und dann sind wir irgendwie, die Hälfte von uns sind People-Pleaser und man muss ja freundlich sein, man darf anderen Menschen nicht auf die Füße treten.
Du lässt ja nicht mal mit dir reden, wie es dann in den Kommentaren kommt, wenn ich einfach eine Grenze setze.
Ja, genau. Und so lasse ich mir halt auch nicht in mein Wohnzimmer kacken, indem ich zulasse, dass Menschen in meinen Kommentarspalten irgendwelche kinderfeindlichen Sachen reinschreiben. Und entweder es gibt dann einen kräftigen Kommentar von mir zurück oder es wird blockiert. Wenn ich dann eben eine Grenze setze in den Kommentaren, und mit einem scharfen Ton eben deutlich werde, auch dann heißt das, du bist ja unprofessionell, das ist nicht, das hätte ich von dir als Psychologin nicht erwartet oder so, wo ich mir so denke, so ganz ehrlich, auch Psychologen haben Grenzen,
total ja, krass.
Auch Fachpersonen haben Grenzen und das ist vollkommen in Ordnung und alles andere ist ziemlich gefährlich und auch dieses, was in dieser Bubble, in dieser spirituellen Bubble von Selbstheilung und so immer gefaselt wird. Ich habe das auch neulich geteilt aus einem Podcast, wo eine gesagt hat, I am peace, love and light, but I will peace, love and light your house on fire if you mess with me. Also ich werde das Haus in Flammen setzen, wenn du meine Grenzen übertrittst. Und alles, was in dieser Bubble dann teilweise so gesagt wird, so von oh vergeben und verzeihen und nur dann hast du inneren Frieden. Nein, dafür sorgst du für Frieden im Außen, aber nicht für Frieden im Innen. Also es gibt erzwungene Vergebung und es gibt kein erzwungenes Verzeihen und es gibt kein, ich muss das aber zulassen, damit Frieden herrscht. Dann übergehst du permanent deine eigenen Grenzen und betreibst nichts anderes als Selbstverrat. Ja, und da müssen wir einfach klar sein. Und wie mache ich das oder wie kann ich das jetzt so auf konkret Erziehung zum Beispiel den Bogen spannen? Also ich überlege mir zum einen erstmal, was ist eine persönliche Grenze und was ist eine, das macht man nicht, Grenze. Oder bei Hunden wäre es zum Beispiel, keine Ahnung, mein Hund, der schläft auf dem Sofa und macht sich da auch komplett und überall breit. Ich möchte nicht, dass er bei uns im Bett schläft. Ich habe einfach Allergie und er ist im Sommer, hat der Pollen und so. Und das ist gar nicht, dass ich das irgendwie beziehungsmäßig nicht dulden möchte, weil ich dann irgendwie mir davon irgendwie Angst habe, dass er dann irgendwie der Chef wird oder keine Ahnung was. Ich möchte einfach nicht, dass er im Bett schläft wegen Haaren, wegen Pollen und so weiter. Mhm. Und deswegen kommt er nicht ins Bett. Punkt. Da setze ich eine Grenze und das ist voll okay. Ja. Sofa, gar kein Ding. Alles in Ordnung, ja. Und bei Kindern wäre es dann zum Beispiel, ganz viele haben so im Kopf, Kinder müssen am Tisch ruhig sitzen oder am Tisch essen. Und ich sag dann zum Beispiel, das ist auch ein kulturelles Ding, ne? In manchen Kulturen essen wir immer am Boden und wir essen immer mit den Händen. Also in anderen Kulturen wird mit den Händen und am Boden gegessen, ja. Und das ist total voll das Ding. Und dieses, man muss aber, oder wenn dein Kind das jetzt macht, ja, wenn du dann einmal zum Beispiel Picknick auf dem Küchenboden erlaubst, ja, dann wird dein Kind nie wieder am Tisch sitzen und essen. Ja, oh mein Gott, wie schlimm, ja. Also da sage ich auch immer, überlege dir, was ist wirklich eine persönliche Grenze? Und was ist eine, man macht das so nicht. Und eine persönliche Grenze wäre zum Beispiel für mich, ich möchte nicht, dass man mir wehtut. Also ich lasse nicht zu, dass mein Kind, egal wie alt es ist, mich schlägt zum Beispiel. Und da setze ich eine Grenze, indem ich sage, stopp, nein. Ja, wir behalten unsere Hände bei uns. Wir gehen hier sanft miteinander um. Und eine Grenze setzen kann in so einem Moment auch bedeuten, ja, dass ich die Hände meines Kindes dann mal festhalte, um mich zu schützen. Ja, das heißt nicht, dass ich dann grob zurück werde oder zurückhaue, ja, das ist sehr unreif, sondern dass ich eben dafür sorge, dass niemand verletzt wird. Und das kann bedeuten, dass ich zum Beispiel das eine Kind von dem anderen trenne, indem ich Raum zwischen die beiden bringe oder indem ich mich zwischen die beiden stelle, oder auch mal eine Hand festhalte. Das Wichtigste bei Grenzen ist einfach Klarheit. Ich bin klar in dieser Grenze, weil es eine persönliche Grenze ist. Nicht, weil mir irgendjemand erzählt hat, dass mein Kind so sein müsste oder das nicht tun dürfte, sondern weil es meine persönliche Grenze ist, dass wir hier zum Beispiel keine Gewalt ausüben. Und ja, und da die eben auch zu verteidigen, das ist Führung. Und letztendlich sind wir Eltern auch Führungskräfte.
Und dafür ist man eben auch selbst verantwortlich. Ich habe das gerade letztens diesen Satz auch gelesen. Grenzen wahren ist dein eigener Job. Wenn du möchtest, dass die Grenzen gehört werden, dann ist es Gehorsam. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich wirklich sage, ich kämpfe dann und pack da die Axt aus und werde dann grob, weil ich musste ja, der hätte ja auf meine Grenzen achten können, dann ist es ja eigentlich doch wieder, dass ich mir Funktion vom Kind erwünsche. Und das ist ja dann was ganz anderes. Ja, ich kann also, ja einfach gehen, in deinem Hauen-Beispiel zum Beispiel. Ja, ich habe die Hände festgehalten, dann hat es angefangen zu treten und ja, mir ist ja dann nichts anderes übrig geblieben. Wo ich dann immer sage, ja, aber warum? Du kannst zur Not doch gehen und eine Tür hinter dir schließen. Whatever, du hast doch immer Möglichkeiten zu sagen, ich halte und wahre meine Grenze, ohne dass ich dabei körperlich oder in irgendeiner Form aversiv dem anderen gegenüber werde.
Das stimmt. Wobei gleichzeitig muss man natürlich sagen, ne, in deinem Beispiel jetzt, Kinder laufen auch hinter mir her und hauen mich. Oder wenn ich die Tür zumache, dann treten sie halb die Tür ein, weil die einfach, in solchen Momenten sind Kinder ja eben auch wieder nicht in diesem Vernunftteil des Gehirns, sondern sie sind in der maximalen Dysregulation. Und dann brauchen sie Co-Regulation. Ja. Sie brauchen nicht, ich erkläre dir jetzt, warum das falsch ist oder ich verurteile dich oder ich erkläre dir deine Strafe, die jetzt darauf folgt, sondern sie brauchen Co-Regulation. Die müssen abgeholt werden in ihrer totalen Hilflosigkeit, wo die gerade stecken. Und dass ich, also weil du sagst, ne, man muss dann auch nicht grob werden, ich bin absolut gegen Gewalt. Grenzen zu setzen bedeutet manchmal aber auch, die Grenzen des anderen zu verletzen. Also indem ich zum Beispiel die körperliche Selbstbestimmung meines Kindes für diesen Moment einschränke, indem ich seine Hände festhalte.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe also damit halt gemeint, dass man dann selber haut oder so aversiv unreif, wird, also dieses Gleiches um das Verhalten mit drüben zu hemmen quasi.
Genau, das nicht. Aber Grenzen zu setzen bedeutet eben teilweise auch, dass ich die Freiheit des anderen dort zeitweise begrenze. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich mein Kind aussperre oder ins andere Zimmer schicke oder wegschicke oder. Aber es heißt zum Beispiel, solange es jetzt hier nicht möglich ist für dich, friedlich mit diesem anderen Kind im Sandkasten zu sitzen, werden wir uns an eine andere Stelle bewegen. Ja, also wenn ich zum Beispiel zwei Kinder im Sandkasten habe und mein Kind, zum Beispiel in dem Fall mein Kind, haut das andere immer wieder oder entreißt ihm Spielzeug und so weiter. Und ich habe das dreimal versucht zu schlichten. Und es ist meinem Kind offensichtlich gerade in seiner inneren Unreife nicht möglich, dort friedlich im Kontakt zu spielen. Dann ist meine Grenze eben, oder meine Grenzwahrung auch des anderen Kindes, dass ich mein Kind nehme und mit ihm gemeinsam an einen anderen Ort gehe und sage, solange das für dich nicht möglich ist, und ich habe versucht, dir andere Strategien zu geben, aber ich sehe, es fällt dir einfach so schwer, es ist nicht möglich, dass es hier keine Gewalt gibt zum Beispiel. So lange bleiben wir gemeinsam hier und machen was anderes. Und das ist was komplett anderes, als zu sagen, du kannst dich nicht vertragen, deshalb gehen wir jetzt nach Hause.
Mhm. Ja, sondern es mit ist Strafe. Ja, ja.
Genau. Schau mal, wir versuchen jetzt hier, wir spielen jetzt hier gemeinsam und ich tröste dich auch über den Frust hinweg, dass du jetzt nicht mehr dort sitzen darfst. Ja?
Das wollte ich gerade sagen, weil dann nämlich Emotionen aufkommen und das habe ich so oft, dass Leute sich wünschen, dass das Gegenüber dann mit Sonne aus dem Po sagt, Dankeschön. Genau,
okay,
das
ich akzeptiere
ich
die Grenze.
Super.
Ja.
Und dann kommen wir nämlich in den Bereich von, ja doch, da kommen Emotionen.
Ja,
ja, das ist dein Job, die zu, ja, du,
voll.
Tut mir leid, aber ist
genau.
So.
Genau, ja, Grenzen zu setzen bedeutet auf keinen Fall, dass die einfach friedlich akzeptiert werden. Also wenn ich meinem Kind sage, es gibt jetzt kein zweites Eis, ja, dann wäre es, also ich weiß ich nicht, was, also es wäre schon sehr, sehr, entweder ein sehr gechilltes oder ein sehr angepasstes Kind, was dann zum Beispiel einfach sagt, okay, alles klar. Ja, oder es ist eben schon älter und hat die Vernunft schon, dass es versteht, warum und dass es jetzt nicht so schlimm ist. Aber ein kleines Kind, dem ich seinen Willen abspreche, ja, du kriegst jetzt nicht das Ü-Ei an der Kasse, du kriegst nicht das dritte Eis, es gibt heute keine Nudeln, sondern Brot, was auch immer. Es gibt ja viele, viele Situationen, wo wir kindliche Bedürfnisse oder kindliche Wünsche vor allem frustrieren müssen und dann eben unsere Grenze setzen. Und es ist ganz normal, dass eine Grenzsetzung mit Wut und Frustration einhergeht. Wut, warum? Weil Wut meistens der Türsteher von Traurigkeit ist. Und Traurigkeit kommt auf dort, wo etwas vergeblich ist. Also wo ich realisiere, wo ich diese Vergeblichkeit realisiere. Ja, keine Ahnung, Glas ist runtergefallen und kaputt und es war mein Lieblingsglas und es wird nie wieder ganz. Oder die Eltern bleiben bei ihrer Grenze, es gibt kein drittes Eis. Und das ist vergeblich, jetzt darum zu bitten und zu betteln. Und in dem Moment, wo ich realisiere, Mist, egal was ich tue, das wird nicht mehr oder mein Wunsch wird nicht in Erfüllung gehen. In dem Moment kommt die Traurigkeit über diese Tatsache und die Traurigkeit verkörpert sich dann meistens erstmal durch Wut. Jetzt bin ich sauer auf dich, weil du hast das, du sorgst dafür, dass ich jetzt hier diese Frustration habe, du verbietest mir das Eis und das ist ganz normal und ich darf auch ein wütendes Kind trösten. Ich darf auch ein wütendes Kind, was mich in dem Moment vorher noch gehauen hat oder mich beschimpft hat, auch dieses Kind darf ich in seinen Gefühlen begleiten. Das ist keine Belohnung für Fehlverhalten, sondern es ist Erfüllung eines ganz konkreten, akuten Regulationsbedürfnisses.
Ja. Und da ist mir jetzt direkt durch den Kopf geschossen, ist auch wieder ein riesiger Vorteil für euch Hundeleute, die gerade alle zuhören. Also mein Kind will richtig gute Gründe für Neins von mir. Die will die erklärt haben und die sagt mir das auch so. Das verstehe ich noch nicht genug. Sag mir einen anderen Grund.
Wie alt ist dein Kind?
So alt wie deine.
Okay, ja gut, dann ist es schon eher, ne? Also so mit 7 kommt da auch, ist ja auch mehr möglich an Perspektivwechsel und ja.
Und sowas kommt beim Hund halt nie. Der wird deine menschlichen Grenzen nie verstehen. Der kann sie nie verstehen. Du wirst sie nie erklären müssen und wirst nie in so Diskussionen treten müssen.
Warum nicht noch mehr fressen?
Macht doch eigentlich sogar noch viel, viel einfacher. Ja. Aber ja, Emotionen gehören eben dazu.
Ja, und auch generell bei Grenzen, weil du das jetzt nochmal sagst mit der Erklärung. Das ist wertvoll, wenn wir Kindern erklären, warum ich gerade das Bedürfnis danach habe oder warum ich das Bedürfnis habe, dass mein Kind nicht haut. Ja, zum Beispiel Gewaltfreiheit. Wir wollen nicht, dass jemand verletzt wird, bla, bla, bla. Wir können für alles Mögliche, können wir Gründe und da. Im Moment der Frustration ist nicht der Ort dafür.
Ja, ja klar,
also nicht
da
der Zeitpunkt dafür.
Ums Eck, ja.
Und Erklärungen können zu mehr Verständnis führen, müssen aber nicht automatisch zu mehr Akzeptanz führen. Ja?
Nein,
und das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich unter Erwachsenen Grenzen deutlich mache.
Ich habe das so krass. Also ich habe das viel mehr als im Bekanntenkreis, wo Kinder eben wertschätzend begleitet werden im Alltag, wo ich mir immer denke, es ist faszinierend. Es wird immer von Impulskontrolle und von Grenzen gesprochen und ich kommuniziere hier mit erwachsenen Menschen auf Social Media, die beides nicht annähernd so vorzuweisen haben wie mein Border Collie.
Ja, da sehen wir auch wieder den Adultismus oder in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie das auf Hunde bezogen heißt. Auf
jeden Fall trotzdem manchmal so, ja.
Wir erwarten von Kindern Dinge, die wir als Erwachsene nicht mal können.
Ja.
Ja, und die sollen besser und regulierter sein, als wir es jemals waren. Ja, und das ist schon mal so verrückt, aber auch dieses Grenzen gegenüber Erwachsenen kommunizieren. Ich habe ganz häufig, ne, auch so in meinen Beratungen und so Schwiegerelternthemen oder Elternthemen. Also wie grenze ich mich von meinen eigenen Eltern ab? Wie sage ich meiner Schwiegermutter, dass ich am Sonntag keinen Besuch von ihr möchte? Ja. Und da fällt es auch ganz vielen schwer und die versuchen sich zu rechtfertigen und zu erklären und der andere muss mich aber doch bitte verstehen, muss meine Grenze doch verstehen. Nein, deine Grenze zu verstehen ist keine Voraussetzung dafür, dass sie da ist. Ja, und es ist vollkommen okay, eine Grenze zu haben, die kein anderer nachvollziehen kann. Trotzdem muss sie akzeptiert und respektiert werden. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nach 18 Uhr nicht mehr telefonieren, dann werden sich wahrscheinlich viele Leute fragen, hey, warum denn nicht? Ist doch gar kein Problem. Ich telefoniere immer nach 18 Uhr. Also ich habe jetzt sowas ganz Absurdes rausgegriffen, ne? Aber das ist kein Grund dafür, dass selbst wenn das niemand versteht in meinem Umfeld, warum ich sage, um 18 Uhr telefoniere ich nicht mehr, ist es trotzdem eine Grenze, die ich haben und wahren darf und die akzeptiert werden muss.
Ja. Da antworte ich dann auch immer, weil ich will.
Das zu erklären, kann jetzt beim anderen Verständnis auslösen, dass ich sage, weißt du, ich hatte früher mal ein Problem damit, irgendwie immer nach 18 Uhr zu telefonieren oder wenn ich dann das Handy in der Hand habe, dann kommt immer mein Kind und quengelt oder keine Ahnung. Ich kann das jetzt erklären, damit den anderen abholen und vielleicht Verständnis, einen Aha-Effekt und eine Perspektivübernahme bei ihm erreichen, die es für ihn logischer macht, diese Grenze einzuhalten oder dieses für ihn verständlicher macht, dass diese existiert. Ja, aber das heißt nicht, dass die Grenze nicht existieren darf, wenn der andere die nicht nachvollziehen kann.
Ja, und da bin ich auch tatsächlich ganz klar, dass ich da überlege, in wen investiere ich da meine Zeit? Genau. Also muss ich das so erklären?
Ressourcenmanagement. Wer bin ich,
ne? Du bist alt genug, darfst du selber überlegen. Ist mir wurscht. Ich will ist ein fertiger Satz.
Ja, ich will und nein ist auch ein vollständiger Satz.
Ja, genau.
Weil ich es so möchte.
Mann, ich könnte mit dir echt ewig weiterreden. Gerade auch ja dieses Thema mit einfache Antworten suchen und so das starke Bedürfnis nach Sicherheit, Kontrolle. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Abschluss. Wir haben so viele Themen angeschnitten. Magst du noch zum Abschluss was mitgeben, was du noch auf dem Herzen hast?
Oh ja, so viel. Ich würde gerne so viel. Nein, also was ich wirklich gerne mitgeben würde, ist einfach raus aus der Selbstverurteilung, rein in die Neugier. Also auch wenn, keine Ahnung, wenn ich dich jetzt zum Beispiel einladen würde, dass du uns bei einem Gassigang begleitest oder uns mal einen Tag begleitest und mich dabei beobachtest, wie ich mit meinem Hund umgehe. Ich bin sicher, du würdest viele Sachen finden, bei denen du sagst, oh, so besser nicht. Ja. Und dann ist es genau mein Ding. Fühle ich mich davon jetzt angegriffen? Trifft es auf eine innere Verletzung, die mir schon immer sagt, du bist immer noch nicht gut genug, du reichst nicht aus, du machst so viele Fehler? Oder sage ich, boah, spannend, da darf ich noch lernen. Und das ist das, was ich ganz vielen Menschen gerne mitgeben möchte. Bleibt neugierig, auch für eigene Fehler, für eigene Verletzungen. Macht nicht zu, wehrt nicht ab, sondern bleibt neugierig. Das heißt nicht, dass wir alles annehmen müssen, was uns irgendein Guru da draußen auf Instagram, auf sonst wo erzählt. Das heißt trotzdem, dass wir immer kritisch bleiben dürfen, hinterfragen dürfen, möchte ich mir davon etwas mitnehmen oder nicht? Aber erstmal neugierig bleiben.
Sehr schön, sehr, sehr wichtig. Vielen, vielen Dank, Hannah, für deine Zeit. Es war so schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und schön, dass du zugehört hast. Und wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Austausch unter dem Posting zur Folge. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Hannah.
Ciao.